Sprachprüfungszentrum der Technischen und Wirtschaftswissenschaftlichen Universität Budapest. Die Aufnahme steht unter Copyright. Oberstufe Deutsch. Hörverstehen Teil 1. Im Folgenden hören Sie einen Text. Lesen Sie zuerst die Aufgaben, dafür haben Sie eine Minute Zeit. Dann hören Sie gut zu und versuchen Sie, die Aufgaben zu lösen. Sie hören den Text zweimal. Nach dem ersten und nach dem zweiten Hören stehen Ihnen je 2 Minuten zur Verfügung, um die Aufgaben zu lösen. Übertragen Sie Ihre Lösungen auf das gelbe Lösungsblatt. Jetzt haben Sie 1 Minute Zeit, um die Aufgaben zum ersten Text zu lesen. Jetzt hören Sie den Text zum ersten Mal. Hören Sie gut zu.
Das Fleisch liegt auf 6 Uhr. Wer im Restaurant Blinde Kuh in Zürich essen will, der muss verzichten können. Auf Zigaretten, Feuerzeug, Handy und Uhren mit Leuchtziffernblatt. Eben auf alles, was Licht macht. Denn im Blinde Kuh ist es stockdunkel. Eine Idee des Schweizer Blindenbundes. Deshalb bedienen dort auch ganz besondere Kellner, so wie Andreas, 25 Jahre alt. Er ist seit seinem 8. Lebensjahr fast blind. Andreas, blinde Bedienung, das hört sich an wie einbeiniger Stepptänzer, so als wäre es nicht möglich.
Normalerweise arbeiten Blinde am Schreibtisch, im Büro, am Telefon, am Computer. Höchstens noch als Klavierstimmer oder Masseur, jedenfalls nicht als Bedienung. Aber die Blinde Kuh ist auch kein normales, sondern ein Dunkelrestaurant. Wir haben 20 cm dicke Fensterläden und doppelte, schwarze Vorhänge vor dem Eingang und vor der Küche. Sogar die Durchreiche für die Teller von der Küche in den Speiseraum ist mit 2 Türen gesichert. Bei uns ist es so dunkel, da sehen Sehende gar nichts. Nicht einmal, wenn sie die Hand direkt vor ihre Augen halten. Also bedienen eben Blinde und stark Sehbehinderte, so wie ich. Die kommen mit der Dunkelheit ein wenig besser zurecht.
Was ist denn der Sinn des Restaurants?
Sehende sollen sich in die Welt von Blinden einfühlen. Das kann man am besten bei einer ganz normalen Alltagstätigkeit im Dunkeln. Essen zum Beispiel.
Was ist anders, wenn man blind isst?
Man schmeckt intensiver. Meine Gäste riechen auch schon von Weitem, wenn ich mit dem Kaffee ankomme. Alle Sinne sind sensibler. Unser Koch muss auch das berücksichtigen. Er hält sich mit Salz und Gewürzen sehr zurück. Sonst beschweren sich die Gäste und sagen, das Essen sei überwürzt. Nicht so toll ist, dass man nicht sieht, wie groß das Stück ist, das man sich abschneidet. Oder dass man nie weiß, was wo und wie viel auf dem Teller liegt.
Gibt es da einen Trick, mit dem Blinde solche Probleme lösen?
Viele Blinde lassen sich beim Servieren sagen, das Fleisch liegt auf 6 Uhr, die Kartoffeln auf 12 Uhr, Gemüse auf 3 Uhr. Dann wissen sie. Das Fleisch ist am unteren Tellerrand, das Gemüse rechts außen und so weiter. Aber ansonsten muss man halt stochern und tasten oder hören, wie voll das Glas schon ist oder beim Einschenken den Finger ins Glas reinstecken.
Wie findest du dich zurecht?
Der Speisesaal in der Blinde Kuh ist mir natürlich vertraut. Da renne ich in nichts rein oder stolpere. Außer ein Gast streckt einen Fuß aus. Das passiert immer wieder. Ansonsten gibt es noch so ein paar Tricks. Das Fleischgericht erkennen wir etwa am runden Teller. Fisch ist immer auf eckigen, das Vegetarische auf gerippten. Damit wir Bedienungen nicht ineinander reinlaufen, binden wir uns Glöckchen um die Fußknöchel. Und durch den Raum führt eine Schwelle, die man mit den Füßen ertasten kann. Vom Eingang zur Bar. Rechts davon stehen 6 Tische, links 4. Und dann kenne ich ja auch die Stimmen meiner Gäste. Die lerne ich im Vorraum kennen und führe sie an den Tisch.
Die Gäste können nicht allein zu den Tischen finden?
Nein, niemals. Wir machen eine Polonaise. Die Gäste legen ihrem Vordermann die Hände auf die Schultern. Ich bin der Erste und dann geht's zum Tisch. Dabei helfe ich ihnen noch zu ihren Stühlen und zeige ihnen, wo das Besteck liegt. Ich versuche jedenfalls, den Gästen Ängste und Hemmungen zu nehmen.
Und wie merkst du dir all die Bestellungen? Schreibst du sie auf?
Nein. Manche meiner Kollegen benutzen so eine Art Diktiergerät, aber ich verlasse mich ganz auf mein Gedächtnis. Auf das bin ich richtig stolz. Ich kann mir problemlos Bestellungen von 12 Leuten merken.
Bestellungen von 12 Leuten? Wie machst du das?
Ich glaube, dass Blinde ein besseres Gedächtnis haben. Oder sagen wir lieber, es ist besser trainiert. Wir können ja nicht einfach noch mal schnell nachschauen, wenn wir eine Telefonnummer vergessen haben. Also müssen wir uns alles merken. Da haben es Sehende wirklich viel leichter.
Wie immer.
Darum bediene ich ja auch so gerne in der Blinde Kuh. Hier drehen sich die Rollen um. Hier kann ich mal Held sein. Naja, Held klingt vielleicht blöd. Aber hier übernehme ich die Führung.
Andreas, es war sehr interessant, was du über deine Arbeit erzählt hast. Vielen Dank.
Jetzt hören Sie den Text zum zweiten Mal.
Das Fleisch liegt auf 6 Uhr. Wer im Restaurant Blinde Kuh in Zürich essen will, der muss verzichten können. Auf Zigaretten, Feuerzeug, Handy und Uhren mit Leuchtziffernblatt. Eben auf alles, was Licht macht. Denn im Blinde Kuh ist es stockdunkel, eine Idee des Schweizer Blindenbundes. Deshalb bedienen dort auch ganz besondere Kellner, so wie Andreas, 25 Jahre alt. Er ist seit seinem 8. Lebensjahr fast blind. Andreas, blinde Bedienung, das hört sich an wie einbeiniger Stepptänzer, so als wäre es nicht möglich.
Normalerweise arbeiten Blinde am Schreibtisch, im Büro, am Telefon, am Computer, höchstens noch als Klavierstimmer oder Masseur, jedenfalls nicht als Bedienung. Aber die Blinde Kuh ist auch kein normales, sondern ein Dunkelrestaurant. Wir haben 20 cm dicke Fensterläden und doppelte, schwarze Vorhänge vor dem Eingang und vor der Küche. Sogar die Durchreiche für die Teller von der Küche in den Speiseraum ist mit zwei Türen gesichert. Bei uns ist es so dunkel, da sehen Sehende gar nichts. Nicht einmal, wenn sie die Hand direkt vor ihre Augen halten. Also bedienen eben Blinde und stark Sehbehinderte, so wie ich. Die kommen mit der Dunkelheit ein wenig besser zurecht.
Was ist denn der Sinn des Restaurants?
Sehende sollen sich in die Welt von Blinden einfühlen. Das kann man am besten bei einer ganz normalen Alltagstätigkeit im Dunkeln. Essen zum Beispiel.
Was ist anders, wenn man blind isst?
Man schmeckt intensiver. Meine Gäste riechen auch schon von Weitem, wenn ich mit dem Kaffee ankomme. Alle Sinne sind sensibler. Unser Koch muss auch das berücksichtigen. Er hält sich mit Salz und Gewürzen sehr zurück. Sonst beschweren sich die Gäste und sagen, das Essen sei überwürzt. Nicht so toll ist, dass man nicht sieht, wie groß das Stück ist, das man sich abschneidet. Oder dass man nie weiß, was wo und wie viel auf dem Teller liegt.
Gibt es da einen Trick, mit dem Blinde solche Probleme lösen?
Viele Blinde lassen sich beim Servieren sagen, das Fleisch liegt auf 6 Uhr, die Kartoffeln auf 12 Uhr, Gemüse auf 3 Uhr. Dann wissen sie, das Fleisch ist am unteren Tellerrand, das Gemüse rechts außen und so weiter. Aber ansonsten muss man halt stochern und tasten oder hören, wie voll das Glas schon ist oder beim Einschenken den Finger ins Glas reinstecken.
Wie findest du dich zurecht?
Der Speisesaal in der Blinde Kuh ist mir natürlich vertraut. Da renne ich in nichts rein oder stolpere. Außer ein Gast streckt einen Fuß aus. Das passiert immer wieder. Ansonsten gibt es noch so ein paar Tricks. Das Fleischgericht erkennen wir etwa am runden Teller. Fisch ist immer auf eckigen, das Vegetarische auf gerippten. Damit wir Bedienungen nicht ineinander reinlaufen, binden wir uns Glöckchen um die Fußknöchel. Und durch den Raum führt eine Schwelle, die man mit den Füßen ertasten kann. Vom Eingang zur Bar. Rechts davon stehen 6 Tische, links 4. Und dann kenne ich ja auch die Stimmen meiner Gäste. Die lerne ich im Vorraum kennen und führe sie an den Tisch.
Die Gäste können nicht allein zu den Tischen finden?
Nein, niemals. Wir machen eine Polonaise. Die Gäste legen ihrem Vordermann die Hände auf die Schultern. Ich bin der Erste und dann geht's zum Tisch. Dabei helfe ich ihnen noch zu ihren Stühlen und zeige ihnen, wo das Besteck liegt. Ich versuche jedenfalls, den Gästen Ängste und Hemmungen zu nehmen.
Und wie merkst du dir all die Bestellungen? Schreibst du sie auf?
Nein. Manche meiner Kollegen benutzen so eine Art Diktiergerät, aber ich verlasse mich ganz auf mein Gedächtnis. Auf das bin ich richtig stolz. Ich kann mir problemlos Bestellungen von 12 Leuten merken.
Bestellungen von 12 Leuten? Wie machst du das?
Ich glaube, dass Blinde ein besseres Gedächtnis haben. Oder sagen wir lieber, es ist besser trainiert. Wir können ja nicht einfach noch mal schnell nachschauen, wenn wir eine Telefonnummer vergessen haben. Also müssen wir uns alles merken. Da haben es Sehende wirklich viel leichter.
Wie immer.
Darum bediene ich ja auch so gerne in der Blinde Kuh. Hier drehen sich die Rollen um. Hier kann ich mal Held sein. Naja, Held klingt vielleicht blöd. Aber hier übernehme ich die Führung.
Andreas, es war sehr interessant, was du über deine Arbeit erzählt hast. Vielen Dank.
Sie haben jetzt noch 2 Minuten Zeit für die Lösung der Aufgaben. Ende des Hörverstehens Teil 1. Hörverstehen Teil 2. Im Folgenden hören Sie einen Text. Lesen Sie zuerst die Aufgaben. Dafür haben Sie 2 Minuten Zeit. Dann hören Sie gut zu und entscheiden Sie, welche Lösung A, B oder C richtig ist. Sie hören den Text 2-mal. Nach dem ersten Hören stehen Ihnen 2 Minuten, nach dem zweiten Hören eine weitere Minute Zeit zur Verfügung, um die Aufgaben zu lösen. Übertragen Sie Ihre Lösungen auf das gelbe Lösungsblatt. Jetzt haben Sie 2 Minuten Zeit, um die Aufgaben zum zweiten Text zu lesen. Jetzt hören Sie den Text zum ersten Mal. Hören Sie gut zu.
Heute begrüßen wir im Studio Ulrich Lenz, der für seinen Debütroman Schwester und Bruder letztes Jahr gleich 3 Auszeichnungen bekommen hat. Zurzeit arbeitet der 30-jährige Wahlkölner gerade an seinem 2. Roman. Herr Lenz, wie fühlt man sich als dreifacher Preisträger?
Ich freue mich sehr über das positive Echo. Die Auszeichnungen ermutigen mich, weiter zu schreiben, und ich fühle mich durch sie ganz und gar nicht blockiert. Natürlich hat das Ganze auch noch einen praktischen Aspekt. In den nächsten 2 Jahren kann ich in Ruhe schreiben und muss nebenbei nicht irgendeinen Job machen.
Gab es auf dem Weg hin zu Ihrem Roman auch Rückschläge? Momente, in denen Sie gedacht haben, das wird nichts mit der Schriftstellerei?
Eigentlich gar nicht. Das ging auch alles sehr schnell. Ich habe im August 2001 mit dem Roman angefangen und in der Zeit mein Studium etwas aufs Eis gelegt. Ich hatte Glück, dass meine Lebensgefährtin, die auch meine persönliche Lektorin ist, mich immer ermutigt und bei der Stange gehalten hat. Sie hat das Potenzial der Geschichte sehr früh erkannt. Eigentlich sollte Schwester und Bruder eine Erzählung werden, und dann merkte sie, dass die Geschichte genug Stoff hergibt, um daraus einen Roman zu machen. Ich kam gar nicht dazu, große Zweifel zu kriegen, vor allem auch, weil ich sehr schnell Resonanz bekam. Ein Dreivierteljahr, nachdem ich begonnen hatte, kam schon das Stipendium vom Literarischen Kolloquium Berlin.
Wie ist die Idee zu Schwester und Bruder entstanden?
Das hat etwas mit meinem Philosophiestudium zu tun. Die Philosophie hat einen sehr rationalen Zugang zur Welt, möchte Zusammenhänge erklären. Gleichzeitig gibt es aber auch noch einen ganz anderen Zugang zur Welt, nämlich einen, der nicht rational ist, sondern emotional. Wie diese beiden Zugänge miteinander zu vereinbaren sind, hat mich lange beschäftigt. Und das wollte ich in dem Buch anhand der beiden Hauptpersonen umsetzen. Jede Person vertritt einen Weltzugang. Die Schwester das Rationale und der Bruder das Nicht-Rationale.
Im Roman reisen Schwester und Bruder nach Indien. Sie haben dort selbst eine Zeit lang gelebt. Sind eigene Erlebnisse in den Roman eingeflossen?
Nur ganz wenige. Die Handlung ist völlig frei erfunden, aber bestimmte Bilder, die sich mir eingeprägt haben, sind in die Beschreibungen eingeflossen. Den kalten, reservierten Blick, mit dem die Schwester Indien betrachtet, den habe ich bei mir auch oft erlebt. Aber ich kann auch die Perspektive des Bruders verstehen, der ganz überwältigt ist von dem Land. Ich persönlich habe wohl beide Seiten in mir.
Was reizt Sie am Schreiben?
Die große Freiheit. Beim Schreiben bin ich völlig frei, und es hat mich immer schon gereizt, selbst etwas zu schaffen.
Haben Sie bestimmte Zeiten, in denen Sie besonders kreativ sind?
Nein, es kann passieren, dass ich nachts aufwache und dann ganz schnell aufstehe, um etwas aufzuschreiben. Ich muss mich eigentlich immer bereithalten. Manchmal passiert dann auch tagelang nichts und dann kommt plötzlich so ein Schub. Dieses Unberechenbare ist die unangenehme Seite am Schreiben. Wenn ich in einer Phase bin, in der ich merke, da tut sich etwas in meinem Innern, aber es kommt noch nicht raus, dann werde ich ungeduldig, bin ungenießbar und meide auch den Kontakt mit anderen.
Mitte Oktober gehen Sie als Stadtschreiber nach Damaskus. Was erwartet Sie da genau?
Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Literaturhäuser-Netzwerk und dem Goethe-Institut. Außer mir werden noch 5 andere Autoren in arabische Länder reisen. Geplant ist, dass jeder Autor zweimal die Woche einen Text schreibt, eine Art Internet-Tagebuch, das auf den Seiten des Goethe-Instituts veröffentlicht wird. Als ich gefragt worden bin, ob ich das machen möchte, habe ich sofort Ja gesagt. Es interessiert mich sehr, die arabische Kultur kennenzulernen.
Sie schreiben gerade an Ihrem zweiten Roman. Haben Sie Ihr Studium eigentlich inzwischen abgeschlossen?
Ich habe letztes Jahr mein Examen in Erziehungswissenschaften gemacht und überlege, ob ich die Philosophie noch zu Ende machen soll oder nicht. Vor kurzem habe ich noch groß getönt, dass ich auf jeden Fall noch mein Examen zu Ende mache. Aber nun läuft es mit dem neuen Roman so gut, dass ich denke, jetzt noch zwei Hausarbeiten schreiben und mich komplett zurückziehen. Das wäre einfach schade.
Jetzt hören Sie den Text zum zweiten Mal.
Heute begrüßen wir im Studio Ulrich Lenz, der für seinen Debütroman Schwester und Bruder letztes Jahr gleich 3 Auszeichnungen bekommen hat. Zurzeit arbeitet der 30-jährige Wahlkölner gerade an seinem zweiten Roman. Herr Lenz, wie fühlt man sich als dreifacher Preisträger?
Ich freue mich sehr über das positive Echo. Die Auszeichnungen ermutigen mich, weiter zu schreiben, und ich fühle mich durch sie ganz und gar nicht blockiert. Natürlich hat das Ganze auch noch einen praktischen Aspekt. In den nächsten 2 Jahren kann ich in Ruhe schreiben und muss nebenbei nicht irgendeinen Job machen.
Gab es auf dem Weg hin zu Ihrem Roman auch Rückschläge? Momente, in denen Sie gedacht haben, das wird nichts mit der Schriftstellerei?
Eigentlich gar nicht. Das ging auch alles sehr schnell. Ich habe im August 2001 mit dem Roman angefangen und in der Zeit mein Studium etwas aufs Eis gelegt. Ich hatte Glück, dass meine Lebensgefährtin, die auch meine persönliche Lektorin ist, mich immer ermutigt und bei der Stange gehalten hat. Sie hat das Potenzial der Geschichte sehr früh erkannt. Eigentlich sollte Schwester und Bruder eine Erzählung werden, und dann merkte sie, dass die Geschichte genug Stoff hergibt, um daraus einen Roman zu machen. Ich kam gar nicht dazu, große Zweifel zu kriegen, vor allem auch, weil ich sehr schnell Resonanz bekam. Ein Dreivierteljahr, nachdem ich begonnen hatte, kam schon das Stipendium vom Literarischen Kolloquium Berlin.
Wie ist die Idee zu Schwester und Bruder entstanden?
Das hat etwas mit meinem Philosophiestudium zu tun. Die Philosophie hat einen sehr rationalen Zugang zur Welt, möchte Zusammenhänge erklären. Gleichzeitig gibt es aber auch noch einen ganz anderen Zugang zur Welt, nämlich einen, der nicht rational ist, sondern emotional. Wie diese beiden Zugänge miteinander zu vereinbaren sind, hat mich lange beschäftigt. Und das wollte ich in dem Buch anhand der beiden Hauptpersonen umsetzen. Jede Person vertritt einen Weltzugang. Die Schwester das Rationale und der Bruder das Nicht-Rationale.
Im Roman reisen Schwester und Bruder nach Indien. Sie haben dort selbst eine Zeit lang gelebt. Sind eigene Erlebnisse in den Roman eingeflossen?
Nur ganz wenige. Die Handlung ist völlig frei erfunden, aber bestimmte Bilder, die sich mir eingeprägt haben, sind in die Beschreibungen eingeflossen. Den kalten, reservierten Blick, mit dem die Schwester Indien betrachtet, den habe ich bei mir auch oft erlebt. Aber ich kann auch die Perspektive des Bruders verstehen, der ganz überwältigt ist von dem Land. Ich persönlich habe wohl beide Seiten in mir.
Was reizt Sie am Schreiben?
Die große Freiheit. Beim Schreiben bin ich völlig frei und es hat mich immer schon gereizt, selbst etwas zu schaffen.
Haben Sie bestimmte Zeiten, in denen Sie besonders kreativ sind?
Nein, es kann passieren, dass ich nachts aufwache und dann ganz schnell aufstehe, um etwas aufzuschreiben. Ich muss mich eigentlich immer bereithalten. Manchmal passiert dann auch tagelang nichts und dann kommt plötzlich so ein Schub. Dieses Unberechenbare ist die unangenehme Seite am Schreiben. Wenn ich in einer Phase bin, in der ich merke, da tut sich etwas in meinem Innern, aber es kommt noch nicht raus, dann werde ich ungeduldig, bin ungenießbar und meide auch den Kontakt mit anderen.
Mitte Oktober gehen Sie als Stadtschreiber nach Damaskus. Was erwartet Sie da genau?
Das Projekt ist eine Kooperation zwischen dem Literaturhäuser-Netzwerk und dem Goethe-Institut. Außer mir werden noch 5 andere Autoren in arabische Länder reisen. Geplant ist, dass jeder Autor 2-mal die Woche einen Text schreibt, eine Art Internet-Tagebuch, das auf den Seiten des Goethe-Instituts veröffentlicht wird. Als ich gefragt worden bin, ob ich das machen möchte, habe ich sofort Ja gesagt. Es interessiert mich sehr, die arabische Kultur kennenzulernen.
Sie schreiben gerade an Ihrem 2. Roman. Haben Sie Ihr Studium eigentlich inzwischen abgeschlossen?
Ich habe letztes Jahr mein Examen in Erziehungswissenschaften gemacht und überlege, ob ich die Philosophie noch zu Ende machen soll oder nicht. Vor kurzem habe ich noch groß getönt, dass ich auf jeden Fall noch mein Examen zu Ende mache. Aber nun läuft es mit dem neuen Roman so gut, dass ich denke, jetzt noch 2 Hausarbeiten schreiben und mich komplett zurückziehen. Das wäre einfach schade.
Sie haben jetzt noch 1 Minute Zeit für die Lösung der Aufgaben. Ende des Hörverstehens.